Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich verlese jetzt den Text nicht nochmal. Er ist ja Predigttext auch für den heutigen Sonntag. Dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium. Ich muss das doch anders machen. Da wird Jesus getauft am Jordan, im Jordan, nicht nur am, sondern im Jordan. Es wird berichtet, als er dann aus dem Wasser wieder emporkam, da öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist in Gestalt der Taube kam auf Jesus herab und der Vater sagt laut, Gott, der Vater, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Na, und dann die Versuchung, da könnte man doch meinen, wie geht das zusammen? Wohlgefallen und Versuchung. Denn wir haben das gerade gehört, der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste. Und dann hat er 40 Tage und Nächte gefastet. Dass er nach 40 Tagen hungrig ist, das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen. Aber wieso lässt Gott das zu, dass Jesus in Versuchung geführt wird durch den Diabolos, den Teufel, den Widersteher, den Verdreher? Und stellen wir uns mal vor, Jesus hätte auf eine der Versuchungen nachgegeben. Da wäre alles verloren gewesen. Musste Jesus versucht werden? Ja. Denn das knüpft an das erste Buch Mose Kapitel 3. Adam und Eva, die in der Gemeinschaft mit Gott lebten, denen alles zur Verfügung stand. Wirklich alles. Bis auf diesen einen Baum der Unterscheidung von Gut und Böse, von dessen Frucht sie nicht essen sollten. Das wird da berichtet. Und dann tritt der Versucher an sie heran und verdreht die Wahrheit. Er spricht etwas aus, was stimmt, aber verdreht sie. Sollte Gott gesagt haben, dass er nichts essen dürft? Aber es war doch nur diese eine Frucht. Und er macht da was Größeres draus. Und dann malt er ihnen diese Frucht so herrlich vor Augen, dass denen der Mund wässrig wird, der Zahn tropft. Und so wie das aussieht, kann das nicht schädlich sein. Und wenn ihr das auch noch sagt, es wird euch nichts passieren, dann mag das wohl stimmen. Und sie nehmen von der Frucht, sie essen und es ist alles verdorben. Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Sie haben alles verloren. Sie haben die Gemeinschaft mit Gott verloren, sie verlieren die Beziehung zu sich selbst, den Frieden auch zu sich selbst. Die ganze Schöpfung ist verdorben dadurch. Verderbt, hinfällig und die Folgen, die haben wir heute noch davon. Und dann müssen sie diese wunderbare Gemeinschaft verlassen. Und was haben wir mit ihnen? Keinen Frieden, dafür Streit, Neid, Habsucht und was sonst noch den Menschen zerstört, was ihm den Raum nimmt. Und kurz darauf, es folgt der erste Mord, der Brudermord. Und von da an sind Leid, Zerstörung, Krankheit, Trauer, Ungerechtigkeit und vieles mehr ständiger Begleiter des Menschen. Das hätte er sich ersparen können. Darauf müssen wir schauen, auf diese Begebenheit. Und dann wird klar, Jesus musste nach seiner Taufe durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt werden, um vom Teufel versucht zu werden. Weil Jesus ist konsequent den Weg ins Fleisch als Mensch gegangen. Nicht nur bruchstückhaft, sondern konsequent ganz. In allem wurde er versucht, heißt es in der Schrift, gleich wie wir. Was für eine Dramatik. Kaum getauft, kaum mit seinem öffentlichen Wirken begonnen, das Reich Gottes aufzuzeigen, den Vater im Himmel bekannt zu machen, geht es bereits um alles. Jesus muss diesen Versuchungen widerstehen, um seinen Auftrag nicht irgendwie zu erfüllen, sondern, wie es heißt, in allem gleich wie wir versucht zu werden, nur ohne Sünde. Wobei nur fast ein bisschen wenig klingt. Das müsste man, was weiß ich, wie oft unterstreichen und mit Ausrufezeichen versehen. Ja, gerade ohne Sünde. Nur so geht es. Also nach 40 Tagen und Nächten des Fastens tritt der Teufel an Jesus heran und reibt sich schon die Hände und meint, leichtes Spiel. Wer Hunger hat, der greift doch nach dem Erstbesten, was er kriegen kann. Aber er malt Jesus da ja was vor und sagt, schau, du stehst doch in der Wüste. Und Wüste in Israel ist Steinwüste, also da steinsatt, könnte man sagen. All das kannst du doch in Brot verwandeln. Kein Hunger wirst du mehr haben. Mehr als genug. Genug Brot, um allen Hunger zu stillen. Nicht nur deinen, sondern den der Menschen, die Hunger leiden. Das ist doch ein Angebot. Aber Jesus schaut nicht auf sich. Er schaut nicht auf sein Bedürfnis. Auf dieses Bedürfnis, ich habe Hunger, ich will was essen. Das ging schon mal schief. Als einer von der Jagd nach Hause kam und Hunger hatte und sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht eintauschte, Esau. Jesus sagt, es gibt etwas mit einem höheren Nährwert, mit mehr Wert. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wenn ich das lese, erinnere ich mich an eine Geschichte, das ist keine Geschichte, es ist ja Realität gewesen. Heidi Baker und ihr Mann, Missionare in Mosambik, waren dort, als es diese große Überschwemmung gab. Und sie hatten Einfluss und die Regierung bat sie zu helfen, in den Krisenregionen zu helfen, wo es nur noch Wasser gab. Nahrungsmittel mitzubringen, sagten, wir helfen. Wir sind bereit, euch zu unterstützen. Sie hatten ja auch ein eigenes kleines Flugzeug. Aber nur, wenn ihr uns erlaubt, dass wir Bibeln mitnehmen. Weil sie sagten, Brot allein hilft nicht. Die brauchen mehr, die brauchen eine größere Hoffnung. Die brauchen das Wort Gottes, das noch größer errettet, als nur von dem Hunger, nur von der Katastrophe. Nur auch wieder hier nicht das richtige Wort vielleicht. Aber sie hatten das erkannt und darauf bestanden, dass sie Bibeln auch diese Gebiete verteilen. Die Regierung hat sich darauf eingelassen, weil sie sie brauchten. Wahrscheinlich würden wir uns auf Brot und Nahrungsmittel und andere nötigen Artikel beschränken. Und das sehen wir ja auch, geschieht bei den Hilfsorganisationen. Ob es weltliche Hilfsorganisationen oder kirchliche Hilfsorganisationen sind, wenn in Katastrophengebieten etwas gebraucht wird, wird immer gefragt, was braucht ihr am dringendsten? Und dann sind es so die Grunddinge, die gebraucht werden. Aber ich habe noch nie jemand im Fernsehen sagen hören auf diese Frage, wir brauchen Bibeln. Wir brauchen das Wort Gottes. Und so wird es nicht mitgeliefert. Aber das ist eine Hoffnung, die damit weitergegeben wird, die tiefer greift und weiter reicht. Wir unterschätzen die Bedeutung des Wortes Gottes. Wir tun das ab und sagen, naja, braucht doch jetzt kein Mensch, davon kann man nichts abbeißen. Aber die Seele beißt kräftig hinein. Der innere Mensch beißt kräftig hinein und merkt, hey, das stillt meinen inneren Hunger. Wir haben es nötig, das Wort Gottes aufzunehmen und davon zu leben. Genauso wie wir das Brot nötig haben, das ja für Grundnahrungsmittel oder für unsere Grundbedürfnisse steht, so ist das Wort Gottes auch ein Grundnahrungsmittel, für ein Grundbedürfnis unseres inneren Menschen, dass er satt wird und nicht, indem ihm das vorenthalten wird, langsam, aber sicher verhungert. Jesus war beheimatet im Wort Gottes. Und genau das hilft ihm, dem Feind zu widerstehen, dem Feind nicht zu erliegen. Und es hilft Jesus, nicht bei den offensichtlichen Bedürfnissen stehen zu bleiben, sondern tiefer zu schauen und auch den Feind zu durchschauen. Ja, der Körper will Brot, aber der innere Mensch bedarf des Wortes Gottes. Darum geben wir unserem inneren Menschen, geben wir uns nicht nur das Brot, sondern auch das Wort Gottes, dass wir davon leben und damit rechnen, dass das Wort, das von ihm ausgeht, nicht leer zu ihm zurückkehrt, sondern das tut, wozu er es aussendet, auch in uns. Ich würde sagen, ein Nachfolger Jesu, der nicht im Worte Gottes lebt und mit dem Wort Gottes, der es nicht aufnimmt, verhungert geistlich oder leidet zumindest eine geistliche Unterernährung und deren Folgen. Wer nicht im Wort Gottes gegründet ist, hat nichts den Versuchungen und Strömungen entgegenzusetzen. Sozusagen unser geistliches Immunsystem. Jede Zeit, auch unsere Zeit, gaukelt uns vor, wovon wir alles satt werden können. Aber es sind alles Oberflächlichkeiten. Dinge, die im Moment vielleicht gut erscheinen oder hilfreich sind, aber auf Dauer nichts bewirken. Und uns vor allen Dingen nicht über diese Zeit hinaustragen. Aber jedes Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht, bewirkt genau das. Jesus schaute nicht auf seine Bedürfnisse, hungrig zu sein. Und er schaute auch nicht auf dieses Bedürfnis, helfen zu können. Das wäre doch toll, wenn ich jetzt jedem und allem helfen könnte. Das Wort Gottes ist wichtiger, sagt er. Und dann, was lesen wir Kapitel später, auch im Matthäusevangelium, da kommen 5000 Menschen zu Jesus und die haben Hunger am Ende der Versammlung, der gemeinsamen Zeit. Und die Jünger kommen und sagen, was machen wir denn? Die haben Hunger. Und dann sind 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus nimmt diese 5 Brote, 2 Fische, hält sie dem Vater entgegen, dankt dafür und 5000 Männer, zusätzlich Frauen und Kinder, werden satt. Er braucht das Angebot des Teufels nicht. Mir auch nicht. Aber das sind seine Schliche. Das Reich Gottes wird in und durch Jesus Christus sichtbar, aber ohne große Events, ohne dass er der große Zampano ist. Aber der Feind gibt er nicht auf. Er führt Jesus auf die Zinne des Tempels und ermutigt ihn, Gottes Wort auszuprobieren. Wenn es denn schon so ist, auf sein Wort, auf Gottes Wort zu achten, dann erinnert der Teufel an Psalm 91, dann steht auch da geschrieben, dass Gott sich um dich kümmert, dass er seine Engel senden wird, dass du dich nicht an einem Stein stößest, dass er dir nichts zufällt, dir nichts etwas anhaben kann. Stimmt, aber es ist die halbe Wahrheit. Auch da, Jesus, Alarmglocken schrillen, weil er anfängt zu blättern. In der Bibel zu blättern, in der Schrift zu blättern, er muss ja so blättern, das ist ja Hebräisch, nein, er rollt ja wahrscheinlich, wie auch immer. Und sagt, da steht noch mehr drin. Passt das, was mir hier angeboten wird, wirklich zur ganzen Wahrheit? Oder ist es jetzt nur gerade schön zu hören und aufzunehmen? Auch da wiederum. Der Feind kennt auch Bedürfnisse, auch unsere Bedürfnisse. Und wenn uns da entgegenkommt, das ist doch toll, wenn ein Wort Gottes mich bestätigt. Aber mich bestätigen heißt ja nicht, dass das wirklich von Gott kommt. Und sagt Jesus dann, Moment, es heißt aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und ohne dass Gott es sagt, spring von der Zinne des Tempels, ist es ein den Herrn versuchen, tue ich nicht. Übrigens, Petrus ist auch nicht aus sich heraus aus dem Boot gestiegen und Jesus entgegengekommen, als Jesus auf dem Wasser kam. Er sagte, wenn du mich rufst, dann komme ich. Also aus uns heraus nichts, sondern immer durch ihn, durch Jesus heraus, im Hören auf Gott. Und nicht meinen, wir haben das jetzt für uns. Und so widersteht Jesus dem Teufel hier zum zweiten Mal. Er entlarvt die Halbwahrheit. Er entlarvt dieses Stück, was herausgebrochen wird aus der Schrift und setzt es wieder in Beziehung. Er nimmt es und baut dieses Puzzlestein wieder ein und sagt, das muss man im Ganzen sehen. Um das zu erkennen, brauchen wir einen Überblick über die Schrift. Bevor wir dabei erstens sind, das Wort aufnehmen. Das Prüfen gehört dazu. Hätte sich Jesus darauf eingelassen, dann wäre sein Ende besiegelt gewesen. Dann wäre er unten angekommen. Aber wahrscheinlich hätten ihm die Engel nicht gedient. Als Mensch nahm Jesus seine Grenzen an und respektierte, Gott ist der Souverän. Sein Wille geschehe. Luther schrieb, wir haben es gesungen, ein Wörtlein kann ihn fällen, nämlich den Teufel. Mit einem Wort widerstand Jesus und der Teufel war machtlos. Der so große Schlösser aufbaut, Luftschlösser aufbaut, mit einem Wörtlein zerplatzt alles und auch seine Macht. Dem widersteht, dem, der mit frommen Worten daherkommt. Und bis heute gilt das. Auf fromme Worte, Predigten, Prophetien, Eindrücke gilt es anhand der Schrift zu prüfen. Stimmt das mit dem roten Faden der Schrift überein? Bleibt Christus die Mitte? Bleibt er der Handelnde? Und der Feind gibt nicht auf. Bei Jesus nicht, bei uns auch nicht. Jetzt geht es um alles. Jetzt geht es um das erste Gebot. Jetzt geht es um die Anbetung. Und so stellt der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg und lässt so einen Film vor ihm ablaufen. Unser Planet, die Erde, Teil 1 bis ich weiß nicht was. Und er sieht all die Herrlichkeiten, als würde er die nicht kennen. Er hatte sie ja mit geschaffen. Für wie blöd verkauft der Teufel eigentlich Jesus hier? Aber er versucht es, sagt, schau dir all das Tolle, diese ganze Erde, all das Herrliche, das ist dein, das kannst du haben, wenn du musst gar nicht viel machen, du musst nur niederknien und mich anbeten, mehr musst du gar nicht machen. Eine Kleinigkeit. Und Jesus sagt, Schluss jetzt, weg mit dir, Satan. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Das Gegenteil haben wir in dieser Welt ständig, diese Versuchung nach der Macht. Und wir sehen das, wie viele greifen nach der Macht, wie viele wollen alte Herrlichkeiten wiederhaben. Und es kostet Menschen das Leben, sie werden in Unglück gestürzt und am Ende werden auch diese alle, wie immer sie heißen und nach einer solchen Macht greifen, nichts haben. Sie werden sterben, aber den Preis ihres Unheils, wenn sie nicht zu Jesus finden, werden sie bezahlen. Was zeichnet Jesus aus? Anders als bei Adam und Eva wendet er sich nicht von Gott ab. Denn das haben die beiden gemacht. Sie haben sich von Gott abgewandt und dem Teufel zu und dieser Herrlichkeit der Frucht. Sein Herz, das Herz Jesu bleibt bei Gott. Sein Blick bleibt Gott zugewandt. Und anders als Adam und Eva lässt er sich nicht auf das Gespräch mit dem Teufel ein. Er diskutiert nicht mit ihm. Er widersteht ihm und sagt, das steht im Wort Gottes. Und am Ende spricht er ihn an und sagt aber dann, da ist die Tür. Da ist dein Weg. Geh. Jesus lässt sich nicht verlocken, er geht nicht auf den Betrüger und Lügner ein. Und wie heißt es im Philipperbrief, dass er gehorsam war? Gehorsam bis zum Tod am Kreuz und am Ende wird er wieder zur Rechten Gottes sitzen und alle Knie derer, die auf der Erde, unter der Erde oder sonst wo sind, werden sich vor ihm beugen. Er hat das gar nicht nötig. Wir in Christus haben es nicht nötig, dem Versucher nachzugehen oder auf seine Angebote einzugehen. Jesus wird das alles gegeben, nicht weil er sich das genommen hat oder weil er es sich erkauft hätte, sondern weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und da wird die Sache für uns entschieden. Da wird das Urteil über Adam und Eva durch den neuen Adam, nämlich durch Jesus Christus, so vollstreckt, dass wir in Jesus davon frei sein können. Und wo wir unsere Knie vor ihm beugen und ihn anbeten, werden wir mit Erben des Reiches Gottes. Das kann uns der Feind ja überhaupt nicht anbieten. Das sind das ja Peanuts, was der uns da hier so vor Augen gaukelt. Ja, versucht werden wir alle. Und der Feind hört nicht auf, uns zu versuchen. Er lässt uns nicht in Ruhe. Er hört nicht auf zu drangsalieren, Zweifel zu säen, uns Honig um den Mund zu streichen. Bleiben wir mal dabei. Und alles Mögliche anzubieten, wenn wir nur ihm folgen. Und ihr Lieben, ohne Jesus können wir nicht standhalten. Ohne Jesus werden wir verlieren. Wir können nur in Christus, nur indem Jesus in uns lebendig ist. Christus in uns. So schreibt Paulus, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr in mir widersteht dem Widersacher. Ihr in mir entlarvt die Lügen des Feindes. Ihr in mir zeigt mir die Wahrheit des Wortes Gottes auf. Ihr in mir hält mein Herz, meine Augen, meine Sinne, meine Wünsche, meine Gefühle, mein Leben bei sich und auf ihn gerichtet. Allerdings, die Entscheidung liegt auch bei uns, in ihm zu bleiben, auf ihn zu hören, uns nicht von ihm abzuwenden und dem eigenen Antrieb, den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Verlockungen zu folgen. Jesus heißt uns nicht, einen bequemen Weg zu gehen, so wenig wie er einen bequemen Weg gegangen ist. Aber er zeigt auf, es lohnt sich, in ihm und durch ihn im Glauben standzuhalten. Denn als der Teufel ihn verließ, traten die Engel Gottes zu Jesus und dienten ihm. Wir können sie in der Regel nicht sehen, die Engel Gottes. Wo wir aber darin bleiben, dem Herrn, unseren Gott, anzubeten und Jesus zu folgen, wird er uns durch seine Engel dienen. Es geht nicht in erster Linie um die Stillung von Bedürfnissen, um ein schnelles Glück. Es geht um das Leben. Das Leben, das Jesus uns mit sich schenkt und einen größeren Lohn dann auch mit sich bringt. Und mehr wert ist als das Irdische. Denn das Irdische vergeht, aber das Leben in Christus bleibt. Und das dann in der Fülle des Reiches Gottes ohne irgendwelche Einschränkungen. Amen.